Pro und Konter, diese Woche
Podcast.
Kommt's gut. Wir haben wieder Experten dabei. Unser Kollege Matthias Dubach erklärt uns nämlich, ob der FCZ wirklich Meister werden kann. Spoiler Alert, er schließt es nicht komplett aus. Und warum der andere Breitner ein guter Trainer ist, erfahren wir auch. Dann geht es um Formel 1.
Wir reden über das Königsduell Max Verstappen gegen Lewis Hamilton und wir reden noch ein bisschen über einen Skandal im Fußball. Letzte Woche passiert in Dortmund
ein Aufreger. Man muss es sagen, wir kommen nicht zum uns Aufregen raus. ZSC Lausanne hat noch ein Thema. Bis gleich.
Pro und Contra. Sportstreitgespräch mit Dino Kessler
und Emanuel Gysi.
Der FC Zürich. Am Wochenende schon wieder erfolgreich, im Gegensatz zu allen anderen, die mindestens versuchen, auf den Fersen zu bleiben. Ist jetzt nicht so, dass wir nicht schon darüber geredet hätten, über den Club. An dieser Stelle in den letzten Wochen und Monaten. Es gibt Leute, die behaupten, der FCZ hat das Zeug zum Meister werden. Dino, du hast das schon mehr als einmal gesagt. Jetzt ist es aber so, es wäre uns glaube ich schon wühler, wenn sich ein Experte auch noch äußern zu dem Thema.
Mehr als ich kann man nicht wissen. Wir haben einen starken Sturm, wir haben Verteidigung gut, ist noch ausbaufähig, aber also,
und in der
wenn,
Mitte,
nicht jetzt,
und in der Mitte den Gegner verwirren, genau. In dem Positionen so wechselt, dass man, wenn man selber nicht weiss, was man macht, woher soll es denn der Gegner wissen? Frei nach dem, was ist das, Wayne Rooney. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben jemanden vom Fach am Draht. Matthias Dubach, FCC-Reporter bei uns. Hörst du uns?
Ich höre, ja.
Wäre sehr überraschend gewesen, wenn nicht, weil wir es vorhin testet. wir können also in dem Fall loslegen. Ja, sag, wird jetzt der FCC Meister?
Ja, auch ich kann es nicht voraussagen, ja, aber...
Mal, sag es voraus.
Letzten Sonntag war für mich schon so ein Spiel, das ich irgendwie gefunden habe. Jetzt ist eben der Moment gekommen, wo man tatsächlich sagen könnte, ja, warum sollte der FCZ eigentlich nicht Meister werden?
Also gegen einen Abstiegskandidat, der desolat auftritt, das ist nachher nicht Meisterprüfung.
Genau, ja. Es tut überraschend, aber am Schluss sind das genauso die Spiele, die dich auf Deutsch gesagt versäckeln. Wieso, ja, wenn du Meister werden willst, also die Prüfsteine, wo jeder das Gefühl hat, ja, die haut mir locker weg. Und wo es aber sehr oft eben überhaupt nicht locker ist oder dann sogar halt mal, ja, verlierst blöd. Und ja, damals ist es eben tatsächlich locker gewesen, ja. Sie haben den Plan gehabt, wie man das verunsicherte Luzern kann, nach schon die ersten 20 Minuten an die Wand spielen und alles entscheiden. Das ist, ja, auf eine Art ist das ein bisschen nicht die endgültige Meisterprüfung gewesen, aber irgendwie so eins von diesen Spielen, wo mir mit Zürich sehr reif ist das Jahr. Ja, und hat auch die Konstanzanleitung. Man gewinnt gegen den Meisterwoche, gewinnt man eigentlich souverän gegen den Letzten. Das sind alles so ein bisschen Anzeichen für mich, ja, dass das durchaus bis zum Schluss kann so bleiben, dass sie vorne dabei sind. Ja.
Das zeigt auch ein bisschen, dass man keine Angst mehr hat. Eben, gegen Favoriten kann man gewinnen, oder sagen wir mal so, gegen Mitfavoriten kann man gewinnen. Aber die Spiele, die man gewinnen muss, dann, weil man selber auch zu denen gehört, die erledigt man auch so im Vorbeigehen quasi, gibt es große Sicherheit, was könnte denn noch passieren? Na gut, wir wissen, Verletzungen kann es immer geben, das kann es bei allen geben, das ist Phrasendrescherei, aber dass die Mannschaft plötzlich den Faden verliert, einfach so, das müsste ja aus dem Nichts kommen, oder? Das kann ich mir auch nicht vorstellen, oder schon?
Eigentlich nicht, ja, wie du sagst, ja, Verletzungen weiß ich nicht. Im Januar ist so ein Ding, wo dann Sisse halt an Afrika Cup geht, wo die ganze Wintervorbereitung verpasst, vielleicht auch ein, zwei Monate. Jetzt hat man so ein bisschen Ausfälle, ist ja mal gesperrt gewesen, hat man wunderbar auffangen. Aber ja, das wäre vielleicht etwas, wo das ein bisschen ins Ungleichgewicht könnte bringen. Aber sonst, ja, auf alle Fall, man wollte ja sicher noch verstärken hinten. Vielleicht auch vielleicht, ja, im Zentrum noch, dass vielleicht neue sogar das Gleichgewicht könnten stören. Ich habe jetzt aber das Gefühl, dass das wirklich passiert.
Aber was
natürlich auch passieren ist, dass ja, Gegner halt stärker werden. Ja, dass IBE dann ohne Europa zum Beispiel halt doch noch irgendwie einen Lauf anlegt.
Das ist eigentlich das, wo man immer darauf gewartet hat, jetzt den Herbst, oder? Also wann kommt der Einbruch? Oder wann gewinnt der FCZ die Match einmal nicht, wo er wo er zwischendurch, dürfen wir wahrscheinlich schon sagen, mit ein bisschen Glück gewonnen hat. Also, ich denke, vor allem am Anfang der Saison war es ja noch nicht so stilsicher gewesen, wie zum Teil jetzt. Du hast gesagt...
Das zeichnet die Mannschaft über das Jahr auch. Ja, es ist ein Fluss gehabt, aber sie gehen wirklich nie auf. Das war in der Vergangenheit eben sehr oft der Fall gewesen. Dort hat man fast so ein bisschen gewusst, wenn Zürich mal im Rückstand ist, sind sie eigentlich geschlagen. Das ist jetzt genau andersrum. Glauben die einfach immer noch dran und haben sehr oft sogar den Nachspielzeit einen Goal gemacht, um irgendeinen Ausgleich abzwingen oder sogar zum Gewinnen. Ja, das ist also ein Puzzleteil für mich, dass es irgendwie einfach passt in der Mannschaft momentan. Ja.
So viel ist jetzt im Sommer eigentlich nicht passiert, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe. Aber es ist ein neuer Trainer gekommen. André Breitenreiter, Bundesliga erprobt. Andere würden sagen, Bundesliga gescheitert. Ist jetzt an der Seitenlinie und strahlt extreme, ja was ist es, Kompetenz und Ruhe und irgendwie Selbstbewusstsein aus von Tag 1 an, hat man das Gefühl. Das kann ja dann relativ schnell zerbröseln, wenn es dann nicht so läuft. Jetzt ist der Punkt eben gar nie erreicht worden. Welche Rolle schreiben wir dem Breitenreiter zu in dem Puzzle?
Das ist schon eigentlich die Hauptrolle, weil ja, er hat das irgendwie wie aufgebaut. Er ist im Sommer eine ziemlich zerfledderte Mannschaft vorgefunden. Man hat jetzt ein paar Abgänge schon gegeben, noch nicht wirklich neue sind zwar da, aber man hat noch nicht genau gewusst, ob die Qualität überhaupt haben. Man ist eigentlich wirklich frisch dran an, hat die Vorbereitung gemacht, sind eigentlich wirklich eine Vorbereitung wie ausgewechselt gewesen. Ja, er bringt irgendwie, wie du sagst, er hat sich das Selbstbewusstsein auch. Du merkst irgendwie auch, er hat einfach sehr viel Erfahrung auch. Ja, irgendwie hat er, der Sisse ist so ein Paradebeispiel, er hat irgendwie so ein, habe ich das Gefühl, so ein Menschengespür, dass der weiss irgendwie, er schaut an und weiss jetzt quasi, der Spieler ist die Kategorie und der andere ist dieselbe. Und dann irgendwie kann er die Schublade aufmachen bei sich im Kopf und dann weiss er, wen er die Spieler muss packen, mit welchen Methoden, mit welchen Worten. Ja, eben, so ein bisschen, der Sisse ist so ein das Paradebeispiel, ja, also einfach der wirklich schlechteste Superleague-Stürmer macht das zum einen von den Besten. Also das verblüfft sogar Leute, wenn Uli Forte zum Beispiel, ich kann das fast nicht glauben, wie das gegangen ist, aber der Breitenreiter hat das irgendwie auch nicht gebracht. Ich habe das Gefühl, er ist doch wirklich ein guter Menschenkenner auf eine Art. Er weiß es. Er braucht das, mit dem muss ich so reden. Er tut das so ein bisschen, er hat das schon so erklärt, er tut das ein bisschen mit so Schubladen schaffen, quasi der Spieler ist mehr der visuelle Typ, dem muss ich vielleicht x-mal ein Video zeigen, der ist vielleicht der eine, wo man einfach nur mal unter vier Augen reden. Mit das habe ich das Gefühl, Zeichen sind speziell, dass er einfach so ein bisschen den individuellen Zugang zu jedem Spieler gefunden hat.
Dumme Frage, ist das nicht selbstverständlich, dass ein Trainer heute so schafft?
Sollte sein, ist es aber nicht, ja. Wenn man jetzt dort so schaut, also Massimo Ritter, blenden wir jetzt da mal aus, das war einfach ein Assistent, der partout von Cheftrainer geworden ist, aber der Vorgänger von Ritter, der Manje, jetzt im Rückblick, ja, hat das halt irgendwie nicht gehabt, das muss man klar sagen. Klar ist noch am Anfang von der Trainerkarriere, wird das vielleicht noch lernen. Aber jetzt, ja, wenn man gerade vergleichen sollte, von einem Manje zu einem Breitenreiter, hat der Manje eben vielleicht oft eben genau in Zwischentöne mit den Spielern eben nicht getroffen. Und so, da hat er einfach nie so eine Mannschaft angebracht, die irgendwie ja, harmoniert hat. Und auch wirklich für ihn, ja, wie man so schön sagt, das vorgegangen ist.
Also das tönt jetzt alles schön da bei uns. Voller Optimismus, aber was ist denn, wenn mal eine Krise kommt, kann er dann auch so weiterarbeiten? Oder wie verhält er sich denn? Was weiss man von ihm aus der Bundesliga? Wenn er dort gescheitert ist, wie gegenüber Gysi sagt, dann müssen wir ja Erfahrungen haben, wenn er...
Ich habe gesagt, er ist überhaupt nicht gescheitert. Ja. Und er würde auch sagen, dass sie haben diese Saison doch auch schon eine kleine Krise gehabt, wo sie so Anfang Herbst viermal im Folge nicht gewonnen haben, wenn ich es richtig im Kopf habe. Das war für ihn auch so eine Mini-Krise gewesen. Und er hat eben dann gefunden, sie hätten das super gemacht. Sich quasi nicht beirren lassen, den Weg weitergehen. Aber klar, vielleicht, ich meine, jetzt haben sie bis jetzt noch nie die Heim verloren. Vielleicht, wenn sie nochmal ein Heimspiel verlieren und folgen nicht drauf, auswärts vielleicht auch noch. Vielleicht ist es erst dann eine richtige Krise. Also, Und eben plus, wenn er mal ein paar Ausfälle hat, ja, dann zeigt sich schon, über das kann bewältigen.
Was kann denn Konkurrenz noch ausrichten? IB erwarten wir ja einen Europa Cup. Hoffen wir zwar nicht, hoffen, dass IB irgendwie doch noch, können es noch.
Sie können, also können europäisch überwintern ist noch möglich,
dass die am
Dienstagmittag mindestens.
Andererseits der FC Basel, wo aber wahrscheinlich den Schömer verliert in der Winterpause, wird wahrscheinlich auch nicht besser, aber auch das weiß man nicht. Aber wenn der FC Zürich nicht muss auf die anderen schauen, sondern nur auf sich selber, dann muss er einfach weiter gewinnen. Und dann kann ihm nichts mehr passieren.
Kann man etwas so zusammenfassen, ja. Aber es ist doch ein bisschen, sie haben eben noch nicht die Heim verloren. Sie haben über die Heimspiel gewinnend auswärts dann sehr oft nicht verlieren. Das ist also so ein bisschen, wenn man das anbringt, dann ist man einfach vorne dabei. Ich sage jetzt mal etwas Mutiges zum da reinwerfen. Ich meine, wenn es für Zürich jetzt im allerdümmsten Fall ist, am Schluss dann einfach Lugano Meister. Vielleicht sollte man die nicht ganz vergessen.
Lugano?
Das wäre für Zürich wahrscheinlich das absolut Bitterste, wenn man super Saison anlegt und am Schluss ist Lugano vielleicht sogar ganz vorne. Ich habe das Gefühl, die dürfen nicht ganz abschreiben. Man hat lange das Gefühl, vorne sind Top 3 so ein bisschen weg, aber Lugano mischt jetzt mittlerweile auch schon so ein bisschen seit mehreren Wochen vorne mit. Haben Geld, um sich zu verstärken, haben es auch schon angekündigt. Ja, wer weiß, vielleicht bis zum Schluss ein Vierkampf sogar um den Titel, ja.
Was macht denn der FCZ im Winter noch? Muss man jetzt einen Sisse-Ersatz schon organisieren eigentlich? Der wird ja dann sowieso früher oder später sich verabschieden, wenn der jetzt so weitermacht in der Rückrunde.
Ja, lange hätte er sich dürfen, sofort verabschieden.
Ja, es also wäre der eine oder andere nicht traurig gewesen.
Nein, momentan ist so ein bisschen das Ding, dass einfach hinten wollen sie sicher etwas machen. Also sprich ein Innenverteidiger oder einfach eine von der Dreierkette, das spielt jetzt die ganze Zeit also mit den drei gleichen. Wovon ein, der Kreschu, eigentlich weh, der Sisse, ja auch schon völlig abgeschrieben war. Das ist sicher ein Fall. Das ist auch schon zu Kriens ausgelehnt, mehr oder weniger vor dem Abgang. Ja, auch der hat den Breitenreiter wieder stark gemacht. Aber gleich, dort sind schon dünn besetzt, auch rein von den Spielern, die es haben. Dort wollen sie sicher etwas machen. Vorne, ja, das ist so ein bisschen, sie ersetzen, haben sie auch nicht vor. Aber ja, es ist halt immer so, wenn plötzlich ergibt sich etwas auf dem ganzen Markt, dann würde es das sicher machen wie mit Joric, was sie auch in der Mannschaft haben, das ehemalige Supertalent, wo Roma ausgelehnt. Das ist also eine Gelegenheit gewesen, die sich plötzlich angeboten hat. Wir haben einfach mal wie genommen, schauen jetzt mal, was aus dem können machen. Der hat jetzt dann nicht irgendwie eine spezielle Rolle. Das ist wie so ein Zusatzjoker in der Mannschaft. Wenn sich so etwas würde geben, dann würde es das sicher machen.
Da ja, bleibt nur noch die Frage nach dem Willy Nyonto. Das wollen wir schon noch wissen. Letzte Woche zum grossen Überflüger geworden. Immerhin jetzt doch, steht sie 18 Jahre alt. Und da damit hat er, glaube ich, auch endlich Interviews geben, wenn ich das richtig verstanden habe. Das hat er vorher nicht dürfen. Ist dann am Wochenende wieder von der Bank gekommen. Also man scheint da einen Plan zu haben mit dem. Das ist so ein bisschen der Mann, der in aller Munde ist, ist mein Eindruck. Spielt er überhaupt so eine wichtige Rolle?
Eigentlich schon, ja. Einfach als Joker bisher, ganz klar.
Kommt von dem noch mehr in die Saison? Wird er irgendwann, also es wirkt so, als ob man den aufbauen will, was immer so in der Theorie gut tönt und in der Praxis, ja, ist nachher sowieso alles anders.
Oh, der Aufbau läuft eigentlich und hat jetzt mit dem Goal den ersten Meilenstein erreicht, sag ich mal. Aber der wird jetzt nicht über. Also, die haben ihn mal getestet in der Startelf, das ist eigentlich überhaupt nicht gegangen. Er ist, okay, jetzt bleibt er vorerst ein Joker, der halt sehr wertvoll ist mit seinem Speed und Dribbling. Es ist auch oftmals so, wenn sie die Schlussaufholjagden gestartet haben, wo es dann einen Goal gehabt hat, ist er eigentlich so ein bisschen involviert gewesen als Joker. Wo ich so ein bisschen nochmal Druck und Dampf bringen und machen. Aber ja, wer weiß, der ist, ja, entwickelt sich bis jetzt gut. Vielleicht ist näher einer, der plötzlich einen Sisse mal ersetzen kann, zumindest für so zwei, drei Wochen lang. Also vielleicht gleich von Anfang an mal kommt. Ja, ich meine, aus Italien weiss man, der hat wirklich riesen Potenzial. Der war bei Inter im Nachwuchs gewesen. Junioren-Nazi Italien hat auch viel Goal geschossen, also der kann schon knippen, wenn man sie jetzt, klar, ist immer noch frisch auf der Profibühne, aber ja, der kann noch gross rauskommen, ja, auf jeden Fall.
angenommen, ich würde jetzt IB Daumen drücken. Rein theoretisch, auf was müsste ich hoffen, damit es beim FCZ plötzlich nicht mehr so läuft? Basel ist ja noch in Reichweite, kann man sagen. Was sind das? 4 Punkte im Moment? IB ist schon ein bisschen weiter weg.
Kommt immer noch etwas Nachholspiel an.
Ja, stimmt, ja.
Ja, das ist so ein bisschen. Ja, Timo, man hat wirklich auf
ein Verlustpunkt hinten dran ist Basel. Und IB, wenn ich richtig zähle, 6, was doch schon. Ja, also man hat noch 2 Direktbegegnungen, logischerweise nachher. Dann könnte man theoretisch wieder gleich auf sein. Aber es muss jetzt schon etwas passieren, oder? Also wenn der FCZ so durchzieht, wird es schwierig.
Ja, wobei, ich sage mal, IB-Fan sagt sich sicher, wenn wir endlich die Normalform erreichen, dann überholen wir die Türe wieder, weil wir dann quasi jedes Spiel noch gewinnen in der Rückrunde. Ich glaube, das Berner Selbstverständnis existiert schon immer noch. Wo die Mannschaft da würde hergehen, natürlich, das ist schon ein bisschen die Frage, was macht der Wagner momentan mit dieser Mannschaft. Aber so vom ganzen Kader her sind die IB immer noch Nummer 1, das ist ganz klar. Ich könnte eine Siegesserie hinlegen, weil, ja. Dann hat Zürich sicher, meine, Zürich hat jetzt auch immer wieder Punkte abgegeben. Jetzt, die letzten 4 Spiele nicht, aber vorher haben sie auch mal ein bisschen unentschieden gehabt, also die spektakulären 3-3. Ja, es sind auch gefühlte Siege mit Last Minute Goal, aber am Schluss sind das halt unentschieden gewesen. Man hat Zürich schon auch immer wieder mal ein Punkte liegen lassen. Ja, IB, dass es tatsächlich durchziehen kann, eben vielleicht ohne Europa-Belastung. Dann wird da sicher ja, nochmal ganz heiß von. Ja. Also es geht schon ganz heiß eigentlich von den Abständen. Aber ja, abschreiben wir jetzt niemand davon.
Bei IB muss man auch schauen, was nachher mit dem Wagner passiert, haben wir schon angesprochen. Allein, dass nicht mehr europäisch spielen muss, das kann ja auch nicht der Anspruch sein, dass man das nutzen muss, quasi um in der Meisterschaft wieder können Boden gut machen. Das sollte für IB eigentlich selbstverständlich sein, dass man beides kann. Das muss der Anspruch sein, wenn man so weit ist. Aber gleichzeitig aus Sicht vom FCZ hoffen wir das auch nicht. Also ich glaube, die Causa Wagner
ist das nicht.
Natürlich hoffe ich das nicht. Aber die Causa Wagner, die muss man glaube schon irgendwann lösen. Dort scheint es nicht vorwärts zu gehen und irgendwo passt das. Selbst wenn man nicht so nahe dabei ist bei IB, macht das nicht den Eindruck, als ob das mäßig als Zweck gehen. Da wird nicht mehr daraus irgendwie romantische Gefühle, das harmoniert jetzt nicht so schön, wenn man das so sagt, was es ja braucht. Es muss nicht immer Friede, Freude, weiß ich was sein. Aber doch irgendwo harmonieren muss es und das sehe ich bei IB jetzt nicht. Vielleicht ist auch die Hoffnung einfach der Gedanke hier. Aber IB, nein, sehe ich die Saison nicht mehr. Wenn schon, vielleicht Lugano dort
droht.
Nicht die Gefahr.
Mit dem haben wir nicht gerechnet, dass wir Lugano
spielt. Nein, Lugano vor Zürich, das ist dein Meisterschaftstipp. Hervorragend. Dürfen wir notieren. was müssen wir noch fragen? Ich glaube, wir sind fast ausgeschossen. Die Frage ist ja, im Breitenreiter hat mir immer noch gesagt, er könne keine Krisen, oder? Er könne am Anfang gut und nachher irgendwann bricht es ein. Passiert ja, das jetzt auch wieder?
Schon von einem Zeitraum von 2-3 Jahren. Von der Bundesliga. Also bei jedem her sagt natürlich, dass es relativ stur auf Schalke ist, alles andere wird gescheitert. Es ist irgendwie gerade 5. geworden.
Damals hat man noch gemeint, dass ich es scheitere. Ja, ich glaube, heute wären wir relativ zufrieden mit dem.
Aber auch mit Sportchef wechselt zum Heidel. Das hat irgendwie. Der Heidel hat ihn dann quasi nicht mehr wollen, weil der hat frisch übernommen, hat das wie angeschaut und hat gefunden, wir haben das Trainerproblem, also ja, nach dem 5. Rang und dann ja, hat man das dort gemacht.
So kann
man Hannover, ich nicht genau im Kopf, das hat, der war irgendwie so ein neben dem Platz, also das Resultat, glaube ich, einigermaßen okay
gewesen. Und am Schluss war er, glaube ich, 17. gewesen, wenn er dort gehen musste. Also der Punkt ist nicht in der 2. Saison, ist jetzt nicht mehr nicht mehr überragend gewesen, wahrscheinlich, das kann man schon sagen. Aber Hannover, ja, jetzt nicht unbedingt. Ist mittlerweile auch in der 2. Liga. Die hat man aber gecoacht nachher. Also ist jetzt nicht ein.
Eben, ja.
Genau. Die stehen, glaube auf Platz 16 in der 2. Bundesliga. So, also
plus, minus, ja.
Genau. Im freien Fall.
Sozusagen, ungefähr. Ja, dann werden wir die nicht mehr länger aufhalten. Was, wie gross sind die Chancen, dass am Schluss eben nicht Lugano Meister wird, sondern der FCZ? Wie hoch würdest du sie beziffern? Tippen, jetzt musst du dich festlegen.
Ja, das wird 30%. Nein.
Wie viel?
30.
33.
0,0.
0,3, nein. Ja, jetzt mal sagen 49. So.
Oh, jetzt. Sehr gut. Endlich mal einer, der sich festlegt. Ein bisschen Mut in dieser ganzen Geschichte.
Ich bleibe bei meinen 90.
Gut. Und ich sage nichts, weil irgendjemand muss ja da die Nerven behalten in dieser ganzen Veranstaltung. Matthias, merci vielmals.
Sehr gern.
Und wenn dann die grosse Niederlagenserie vom Herrn Breitenreiter angefangen hat, dann musst du dann wieder kommen.
Mach ich auch dann gerne.
Sehr gut. Merci vielmals. Bis zum nächsten Mal.
Merci euch.
Bis zusammen. Gut, Formel 1. Da müssen wir nicht lange drauf warten. Da fällt die Entscheidung nämlich am nächsten Wochenende.
Sehr zügig, ja, muss man sagen.
Gibt es keine Bier mehr. Wir wissen auch, was passieren muss.
Bier?
Bis, ja. Nicht darum herumreden,
okay,
was passieren so kann. Entweder aha gewinnt der eine oder der andere.
Die Chance ist gross. An der dritten gibt es nicht. Lugano kann da keine Rolle spielen.
Nein, irgendwie. Lugano hat nichts mitzureden. Nicht.
Beruhigend.
Und es müssen nicht unbedingt beide ins Ziel kommen. Wenn nur einer ins Ziel kommt, dann gewinnt der. Wenn keiner ins Ziel kommt, dann
gewinnt der Max Verstappen.
Gewinnt der Mad Max. Und so wie es ausgesehen hat, am letzten Woche in Jeddah, ist das Ziel vom Verstappen, da haben wir dann aus dem Rennen zu buxieren, irgendwie, auf irgendeine Art und Weise, egal wie. Und der Hamilton hat in bester siebenfacher Weltmeister-Manier bewiesen, dass er eben der ist, der einen kühlen Kopf behalten kann. Und ich glaube, das wird am Schluss der Ausschlag geben. Außer er hat wirklich keine andere Chance mehr und kann ihm nicht mehr ausweichen. Und dann wäre es Max, der dank einem Sieg mehr sowieso Weltmeister wäre.
Genau, also im Moment ist die Ausgangslage ist eigentlich extrem reizvoll. Es könnte jetzt eben, ein bisschen schöner wäre es nur noch, wenn beide gleich für Rennen gewonnen hätten. Max Verstappen und Lewis Hamilton punktgleich. Und in Sachen gewonnenen Rennen liegt Verstappen mit 9-8 vorne.
Ist eigentlich schade.
Ist sehr schade. Also, es wäre schön, wenn es ein 8-8 oder ein 9-9 oder was auch immer wäre. Dann käme es wirklich auf das letzte Rennen an. Dann hätte Verstappen auch den Vorteil nicht eben, mit einem Doppelnuller sozusagen das Ding können ins Trockene zu bringen. Er hat ein bisschen verzweifelt gewirkt am Wochenende. Also schon sehr, also offensichtlich hat er den Druck gespürt. Ich glaube, das ist jetzt nicht mehr wegzudiskutieren. Das haben wir vor der Woche da schon spekuliert, dass das auf eins der Fall könnte sein. Und also es sind sehr offensichtliche Manöver gewesen zum Teil. Wo man muss sagen, da baut er jetzt einfach darauf, dass der Hamilton draus ist. Wenn er selber auch draus ist, eben passiert nichts. Und nachher hat er Ruhe. Das ist eigentlich nicht im Stil von einem Champion.
Ja, das stimmt aber nicht ganz. Also, wenn man zurückschaut, die Champions, man würde sich das wünschen. Oder man macht sich vielleicht auch etwas vor, dass die Champions immer, weil der Rennsport irgendwo aus England kommt, hat man das Fairplay im Sinn. Oder? Und das sind Gentlemen am Steuerrad, sind es nicht. Also ich glaube, bis auf den Mika Häkkinen, ganz früher hat es vielleicht noch andere gegeben, aber jetzt in jüngster Zeit, sagen wir in der Zeit vom Farbfernsehen, ist der Häkkinen wahrscheinlich der einzige Gentleman-Weltmeister. Alle anderen, ob Prost oder Senna, muss man sich nichts vormachen, auch wenn man parteiisch ist. Die haben alle versucht, ihre Gegner mit aus dem Rennen zu nehmen und dann so den Titel holen. Prost hat es gemacht im 89, Senna hat es gemacht im 90, der Schrumi hat es
mehr als probiert.
Einmal gemacht. Er ist nur einmal bestraft worden nachher. Das gehört irgendwo dazu, man versteht es auch. Irgendwo durch, dass das Ultima Ratio, dann nehme ich halt den mit raus und gewinne nachher, wenn die Möglichkeit besteht. Das ist lang gegangen, man hat es zulassen. Die FIA hat dort einfach ihre Reglemente auch nicht konsequent durchgesetzt. Ich erinnere an 1989, wo der Prost den Senna abgeräumt hat in Suzuka. Und nachher hat der Senna können weiterfahren und die FIA hat ihn nachher disqualifiziert, weil er durch eine Schikane gefahren ist. Also was heute empfohlen wird als Notausgang. Und dort hat der damalige FIA-Präsident Balestre seinem Freund Prost den Weltmeistertitel geschenkt. Und beim gleichen Rennen, ein Jahr später, hat man dann die Regelung aus Kraft gesetzt. Dann hat man den Fahrer sogar empfohlen, durch die Schikanen abzukürzen, weil es sicherer ist. Also völlig absurd. Und der Senna hat nachher den Prost einfach in der ersten Kurve abgeräumt und es ist nichts mehr passiert. Also richtig gehandelt hat man erst 97 beim Schumi in Jerez, wo er den Villeneuve abgeräumt hat, gesagt, Punkt weg. Und ich glaube, das muss man denen zwei auch jetzt zeigen. Vor allem Max Verstappen, weil er ja noch die Möglichkeit hat, mit so einer Aktion den Titel können zu holen. Also, dass man so etwas toleriert, das finde ich absurd. Auch wie das Regelwerk durchgesetzt worden ist am letzten Wochenende in Jeddah, dass man da ein Basar veranstaltet hat. Dort hätte die FIA müssen durchgreifen und dem Herrn Verstappen sagen, das geht so nicht.
Ja, also das habe ich nicht ganz verstanden, wie man zu der schon nur die ganze Thematik um den Neustart herum, wo man irgendwie, was hat man ausgehandelt? Der Ocon zwischen reingeschoben, zwischen Hamilton und Verstappen und dann...
Also der Ocon ist Zweiter gewesen nach dieser Aktion, ja. Und der war nachher auf der Pole gewesen beim Neustart. Völlig absurd. Man hat einfach den Verstappen hinter den Hamilton gesetzt und hat das ausgehandelt mit Red Bull. Und Mercedes hat man dann nachher informiert.
Das ist ein bisschen komisch.
Das Regelwerk... Also gut, die Situation ist nur möglich gewesen, weil das Rennen unterbrochen war. Wenn es weitergegangen wäre, dann hätte man auf der Piste entscheiden müssen. Dann hätte die FIA das Regelwerk durchsetzen müssen. Und logischerweise wäre es dann anders rausgekommen. Ich glaube, da wäre viel härter bestraft worden. Plus nachher noch die Bremstestaktion, die man ja aufgrund von der Telemetriedaten gesehen hat. 69 Bar Bremsdruck. Und er hat es in die Sitzgurte gekieft. Also das war nötig, würde man auf
der
Straße sagen. Oder? Das geht einfach nicht zu Zeug. Und da sieht man die Verzweiflung beim Verstappen und der Willen auch, was ja bewundernswert ist, mit allen Mitteln den Titel wollen zu holen. Aber gleichzeitig muss irgendjemand dann kommen und sagen, bis hierher und nicht weiter. Weil, was man nicht will, ich glaube, die fantastische Saison in der Formel 1, die wirklich spannend ist, wie seit 1974 nicht mehr, dass man die Entscheidung im letzten Rennen hat. Die dürfen eigentlich nicht ruiniert werden durch irgendwelche Harakiri-Aktionen. Also das muss auch der Herr Verstappen lernen. Wenn es auf sportlichem Weg nicht möglich ist, so einen Titel zu holen, dann muss er es akzeptieren können.
Das ist
anderen
ja
auch schon so gegangen.
Also, nächstes Jahr zurückkommen und es nochmal probieren, so ist es ja nicht. Also klar, du weißt nicht, ob der Hamilton weitermacht. Potenziell könnt ihr immer noch sagen, ja, das war es dann für mich und sich verabschieden, was ja vielleicht gar kein schlechter Abgang ist, weil nächste Saison mit den neuen Regeln einiges anders wird sein. Wahrscheinlich noch schwierig zum Vorhersagen, wie die Saison nachher noch läuft. Sicher ein bisschen stressiger, weil hoffentlich mindestens mehr Autos und mehr Fahrer können mitmischen an der Spitze, mindestens in einzelnen Rennen. Aber an und für sich, also Verstappen hat ja seine Karriere noch vor sich. Das ist eigentlich nicht das Problem, dass du den Hamilton schlagen willst, das ist ja klar. Das gehört ja auch irgendwo dazu. Ich habe das Gefühl, er hat sich fast schon ein bisschen sicher gefühlt, weil er bis vor 3 Rennen oder so eigentlich der Vorsprung so gross war, dass man sagen musste, okay, jetzt müsste Hamilton wirklich praktisch jedes Mal gewinnen, um eine Chance zu haben. Und was hat er gemacht? Er hat jetzt jedes Mal gewonnen. Nicht unbedingt damit zu rechnen gewesen. Aus Red Bull-Optik, aber auch aus neutraler Sicht nicht zwingend. Also da hat man wahrscheinlich schon gedacht, ja, irgendwo wird ein Verstappen dann schon noch seine Punkte machen. Und er macht ja Punkte, einfach im Moment deutlich weniger als der Kontrahent.
Es hat einen Moment gegeben in dieser Saison, wo der Hamilton im Funk gesagt hat, nach einem Sieg, ich weiß nicht mehr genau, was es war, this is not over yet.
Mhm.
Und ich glaube, das war so ein bisschen das Startsignal gewesen. Mercedes hat nachher auch technisch wieder aufgeholt mit dem Motorentrick. Ich glaube, dort hat man sich schon einmal wirklich bewusst gemacht, dass man alles muss investieren, wenn man den Verstappen noch abfangen will. Und das haben sie jetzt gemacht. Aber ohne die Leistung vom Hamilton wäre es nicht möglich gewesen. Also der hat wirklich gezeigt, dass das Sprichwort «cooler heads will prevail» nicht einfach so aus der Luft gegriffen ist, sondern dass du tatsächlich auf der Strecke bleiben musst, wenn du gewinnen willst, erstens, aber auch auf der Strecke musst du schauen, dass du nicht zu viel Zeit verlierst, wenn du musst Frontflügel wechseln und so weiter. Und das hat er an dem Wochenende wieder gemacht, mit ein bisschen Glück auch, dort im Sandwich zwischen dem Verstappen und dem Ocon, dass ihm nicht viel mehr passiert ist, aber nachher auf der Strecke hat er gezeigt, dass er der Mann ist, wo man schlagen muss, wenn man will gewinnen. Ja. Und der Verstappen hat gemerkt, das geht gar nicht. Also muss ich ihn aus dem Rennen nehmen. Das finde ich jetzt auch nicht so schlimm, muss ich ehrlich sagen. Aber dann soll er dazu stehen und das auch sagen. Ich meine, das ist
ja gut, das darfst du wahrscheinlich nicht, weil sonst müsstest du wahrscheinlich noch mehr Punkte wegnehmen, oder? Gut. Also das ist
ja dann... Man muss ja nicht so offensichtlich machen, wenn er es jetzt gemacht hat. Also er ist dann gerade ausgefahren und beim Wiedereintritt in die Strecke, sagt man dem so, einfach quer rüber und gar keinen Platz. Das kannst du auch anders machen. Also wirklich, es gibt ja auch Rennunfälle. Also wenn der Hamilton hinliegt, dann muss er ihn überholen.
Ja.
Wenn er dann Kurven zumacht, nicht so plump wie der Schumi in RS7, sondern einfach ein bisschen geschickter, dann kann man ihm gar nichts vorwerfen. Das geht schon.
Die Frage ist, Frage ist, was passiert jetzt am Wochenende eigentlich? Oder? Also jetzt hat man den Gleichstand, das haben wir jetzt schon gesagt, es wird spannend, es sind wahrscheinlich beide Autos können gewinnen. Im Moment hat man das Gefühl, Mercedes hat ein bisschen Nase vorne, rein technisch. Aber für das verstehe ich zu wenig, um das wirklich abschliessend können beurteilen in dieser Thematik. Kommt es jetzt zum grossen, was ist das? Nicht Roller-Derby, wie heisst das? Stock-Car-Racing ist das, wo man am Schluss schaut, welcher fährt noch, welcher kann noch fahren. Müssen wir jetzt mit dem grossen Abraumen rechnen?
Stock-Car nicht ganz. NASCAR, die haben schon auch Regeln. Es gibt zwar rustikal unterwegs dort, aber nein, ich glaube, das ist nicht das Ziel. Nur die Strecke in Abu Dhabi, die ist mehr oder weniger langweilig, Retortenstrecke, ganzes Erlebniszentrum, wo man in die Wüste gebaut hat. Und auf der Strecke läuft eigentlich viel recht schwierig zu überholen. Man hat so einzelne Passagen ein bisschen verändert, die Kurven ein bisschen aufgemacht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es viel einfacher sein wird zum Überholen dort. Also wahrscheinlich musst du einfach vorne sein und dann von vorne weg kannst du das Rennen gewinnen. Wenn Mercedes die Möglichkeit hat, ein 1-2 zu machen in der Qualifikation, dann kann eigentlich nicht viel passieren.
Präventivschlag Bottas muss jetzt eigentlich kommen. Der muss unauffällig den Verstappen rausnehmen und dann kann Hamilton nicht mehr passieren. Und es umgekehrt wahrscheinlich gleich.
Der Valtteri schuldet Mercedes nichts. Also dem hat man ziemlich früh klar gemacht, dass er...
Es könnte sich jetzt rächen.
...was er da ist. Und ab und zu hat er sich ja auch schon geäussert am Funk, wenn er mal das Rennen gewonnen hat, mit Sachen, die man musste Zensur anwenden nachher. Ich denke nicht, dass der... Irgendwo, der wird auf sich selber schauen. Wenn er das Rennen kann gewinnen kann, wird es ihm gleich sein, wer am Schluss Weltmeister wird. Das ist auch vollkommen richtig, weil er schuldet dem Team nichts. Überhaupt nichts. Darum, auf den sollte man sich auch nicht verlassen. Ich glaube, Lewis Hamilton weiß das auch ganz genau, dass er das selber muss in die Finger nehmen muss.
Prognose, wie kommt es raus?
Ich glaube, der Lewis Hamilton wird Weltmeister, aber gewinnt das Rennen nicht.
Okay. Das heisst, es gibt einen guten dritten Platz.
Perez, Hamilton und
Verstappen scheidet aus.
Ich glaube, er nimmt sich selber
aus. Als brecherischer Manöver.
Beim Versuch, den Hamilton abzuschiessen. Bastern.
Also, es ist einfach Must-Watch-TV wieder ein. Das kann man sagen. Also, das kann man bei Formel 1 ja in den letzten Wochen und Monaten sowieso tendenziell sagen. Eigentlich seit einem Jahr reden wir etwa davon, dass man die Rennen wieder schauen kann. Da ist eigentlich viel passiert. Das ist jetzt eine Kulmination von dem Ganzen.
Und da muss man schon sagen, dass die amerikanischen Eigentümer gemerkt haben, um was es geht. Und sie haben auch gemerkt, was nicht funktioniert. Gut, das wissen die Amerikaner eh. Meisterschaften, die nicht ausgeglichen sind, die immer gleich gewinnt, das wollen sie nicht. Das ist nicht in ihrem System. Das macht auch keinen Sinn eigentlich. Und darum hat man das Regelwerk auch geändert. Dass es schon in dem Jahr so sich zuspitzt, hat man nicht erwartet. Aber es ist wunderbar. Also eben, 1974 wieder einmal Entscheidung im letzten Rennen. So müsste es eigentlich immer sein oder nahezu immer, dass Spannung herrscht und nicht nur die Prozessionen herrscht und 7 Rennen vor Schluss schon der Weltmeister feststeht, sondern genau so die Spannung bis zum Schluss, wo eben viel mehr Leute mobilisiert. Das sieht man auch, die Aufmerksamkeit steigt, im Quadrat sogar. Da vergisst man auch die ganzen Kritikpunkte wieder, die zwischendurch laut werden bei der Formel 1. Ich glaube, das ist Basis von dem Sport. Wenn es eben funktionieren soll, dann muss Spannung herrschen. Dann müssen alle gewissermaßen eine Chance haben oder viele müssen eine Chance haben, um auch Rennen zu gewinnen. Das war die Saison gewährleistet gewesen. Mit dem Höhepunkt jetzt in Abu Dhabi.
Ja gut, dann sind wir gespannt. Wie schlimm wird es, sehen wir nächste Woche, wie schlimm wird es, fragen wir uns an einem anderen Zusammenhang. Am Freitag, stimmt das? Ja doch, ich meinte, am Wochenende mindestens spielt der ZSC. Das an sich ist noch nicht schlimm, aber er spielt gegen Lausanne. Und da erinnern wir uns logischerweise mit Schrecken oder mit einem wohligen Grauen, je nachdem, auf welcher Seite das wir stehen, was in den letzten paar Aufeinandertreffen passiert ist, in den Playoffs im letzten Frühling. Eisgehacke, vor allem auf Seite von Lausanne, wo sich dann doch am einen oder anderen ZSC-Spieler recht übel vergangen hat. Und jetzt zuletzt vor, was ist 2 Wochen rund, die viel besprochene Aktion, wir haben ja da schon drüber geredet, vom Marc Barberio, vom Lausanne-Captain, der mächtig über die Stränge geschlagen hat, als er den Garrett Rowe mit einem Crosscheck ins Gesicht aus dem Spiel genommen hat, gesperrt wurde, 8 Matches. Jetzt redet man schon davon, dass er einfach sich verabschiedet in die KHL und seinem schlechten Ruf doch noch entkommen. Aber mindestens alle anderen müssen jetzt spielen am Wochenende. Und es ist, glaube ich, schon noch ein bisschen schlechtes Blut rum. Was passiert auf dem Eis jetzt tatsächlich? Also wir werden es jetzt wahrscheinlich herbeireden in den Medien die nächsten Tage, oder? Jetzt kommt es wieder zum grossen Aufeinandertreffen. Was passiert in dem Fall denn überhaupt?
Ja, in den meisten Fällen passiert dann nichts mehr, weil eigentlich alles schon passiert ist. Also die Spieler merken ja dann irgendwann auch, oha, jetzt haben wir wahrscheinlich unser Blatt ein bisschen überreizt. Also man will einerseits Emotionen, andererseits müssen die Regeln eingehalten werden, bla bla bla. Das wissen wir, das kennen wir. Aber wenn es dann so weit kommt, dass irgendeinem Kragen platzt, dann kommt es dann halt gleich so weit. Nur in dem Fall, wo man so darauf aufmerksam macht und so viel darüber geredet und geschrieben wird, passiert in den allermeisten Fällen nichts. Ich weiß nicht, ob die Liga vorher noch die Clubs darauf hinweist, dass man sich am Riemen reisen muss, aber glaube ich eigentlich nicht, das weiß man selber. Nur bin ich nicht ganz sicher, ob in Lausanne wirklich alles so funktioniert, wie es sollte. Also, ob dort Vernunft daheim ist, glaube ich eher weniger. Man hat in dem Kader auch noch andere Knallchargen, nicht nur den Barberio. Also
Justin Krüger hat sich das ein oder andere Mal hervorgetan. Ja. Aurelien Marti ist auch Justin in der letzten Krüger Match.
Müssen wir jetzt nicht über die Massen geißeln. Der spielt ja eigentlich gar keine Rolle mehr dort.
Die Match, die ich gesehen habe, war relativ hüftstief. Und wenn er irgendwie aufgefallen ist, dann würde noch ein Ellbogen geflogen ist spät. Das war so ein meine Wahrnehmung in dieser Beziehung. Justin, ich glaube, das ist die Rolle, die er hat.
Ja. Ist irgendwie ein bisschen seltsam, weil er auf dem Eis wirklich keine Rolle mehr spielt. Aber es gibt ja Cody Ellman zum Beispiel, der seine Wirksamkeit längst verloren hat, wo eigentlich nur noch mehr oder weniger dann auffällt, wenn er die Nerven verliert. Das macht er auch gerne. Florent Duet zuletzt auch mit einem Check, wo man sich fragen muss, was da
im Oberstübli eigentlich läuft.
Die Motivation, die Impulskontrolle stimmt. Irgendwo durch schade, oder? Weil der Club hat das eigentlich gar nicht verdient, aber durch die neuen Eigentümer mit dem Swoboda, der irgendwie außer Rand und Band ist, auch im administrativen Managementbereich, fragt man sich schon, was ist der Beweis dafür, dass Fisch, sagt man, Fisch stinkt vom Kopf, das Sprichwort, gern benutzt auch vom ZSC-Präsident Walter Frey, der genau in dem Fall eben zeigt, um was es geht, also das Chaos in der Führung, dann irgendwie siehst du das auch auf dem Eis, also was die bieten, die sportliche Leistung. Wenn die sportliche Leistung da wäre, könnte man sagen, ist ein interessantes Projekt. Ist spinnend und trotzdem erfolgreich. Aber jetzt sieht man, es funktioniert einfach nicht. Es kann nicht funktionieren. Weil als Spieler fragst du dich auch, was machen die eigentlich? Und das macht Spass, sage ich jetzt mal, ab und zu so ein Spiel zu haben, wo so ein bisschen wo die Fetzen fliegen, wo man sich auch mal prügeln darf. Aber alles im gesunden Rahmen. Was da passiert mit diesen Fouls, das ist einfach nicht mehr lustig und in der heutigen Zeit auch nicht mehr opportun. Also man ist viel weiter heute zum Glück als früher. Man achtet darauf, dass man auch Hockey spielen kann, eine Karriere haben kann, ohne dass man nachher teilinvalid ist zumindest. Das muss nicht unbedingt sein. Natürlich kann es Verletzungen geben, mit dem rechnet man auch als Spieler. Aber es kommt dann immer darauf an, wie. Also die Sachen, die da passiert sind, die will man nicht sehen. Und ich glaube, in Lausanne hoffe ich schon, dass irgendjemand rum ist, noch eine Stimme von der Vernunft, die dann dem Ganzen irgendwann mal Einhalt bietet. Und wenn es der Eigentümer Finger ist, glaube ich, der dann mal
der
in die Luft hebt und sagt, meine Herren, jetzt ist fertig.
Aber die Frage ist, zeigt der ZSC den Lausanner irgendwann den? Weil, also, ich weiß es nicht. Natürlich ist es jetzt nicht die robusteste Mannschaft, wenn man so will. ZSC Lions, aber man hat also schon dort in dem Match, wo man den Row abgetischt hat, hat Chris Baltisberger mindestens versucht, relativ zügig aufzuräumen und Gerechtigkeit herzustellen. Man hätte ja dann schon den einen oder anderen Kandidaten, der das könnte. Brüder Baltisberger auch. Dann haben wir noch Janik Weber, der jetzt in den letzten Match durchaus auch gezeigt hat, dass er körperlich keine Angst hat vor den Gegnern in der National League. Sich wahrscheinlich auch anders gewöhnt ist aus Nordamerika.
Ja. Ich glaube eben, das ist die Robustheit, die Zürich auch braucht. Und das ist die Robustheit, die man will. Zürich hat ja auch noch der Moran zum Beispiel, das ist völlig ein unsinniger Transfer gewesen.
Aber gut, der ist jetzt verletzt.
Der ist sowieso verletzt. Aber das ist die Robustheit, die du eben nicht brauchst. Robustheit und Härte, das heisst heute nicht mehr irgendwelche Kleiderschränke, die sofort Nerven verlieren und durch blöde Fouls auffallen. Wenn die bei Lausanne, das nützt die einfach nichts mehr. Das ist ein Irrglaube. Lausanne hat ja wollen robuster werden, weil man das Gefühl hatte, dort ist der Hund begraben. daran scheitert, dass wir nicht weiter führen können. Das ist einfach nicht wahr. Robustheit heisst heute, das ist Stil von Sidney Crosby robust. Der muss sich im Zweikampf können durchsetzen, der muss Nerven behalten, wenn er mal attackiert wird. Das ist Härte im Zweikampf eigentlich. Die Härte, die Lausanne offensichtlich meint, das sind eben Knallchargen, die sofort reinschlagen, dumme Foul machen, Stockfouls, Crosschecks und so weiter, wo der nur Strafen einbringen und sonst nichts. Weder der Respekt noch Angst beim Gegner, oder? Das ist ja immer das, wo man das Gefühl hat, früher einschüchtern, dann geht der Gegner auf. Das passiert heute nicht mehr. Das gibt es nicht einmal mehr in der NHL. Darum, wieso soll es bei uns passieren? Der Denkfehler, dem ist offensichtlich der Svoboda in Lausanne aufgesessen.
Aber dann müsste es ja eigentlich wissen. Der hat das lang genug selber gemacht, oder?
Das müsste ja auch ein vernünftiger, sympathischer Typ sein. Ist er irgendwie auch nicht so sympathisch, unsympathisch, kann ich nicht sagen. Aber wenn man dem zulässt und schaut, was der macht dort unten, der wirkt wie die Axt im Wald. Das kann man an einem Club nicht auf Dauer gut tun.
Okay, also du sagst, es passiert nichts.
Und ich hoffe es, ehrlich gesagt. Okay. Wenn etwas passiert, dann muss es wieder etwas sein, wo sperren und
also ich kann mir vorstellen, dass man sich auf Zürcher Seite vornimmt, dass nichts passiert, oder? Also dass man nicht antwortet, dass man sich eigentlich nicht auf das Spiel einlässt. Man ist jetzt auch in Schwung gekommen, tatsächlich, das ist mein Eindruck. Jetzt, wenn man es einfach rein sportlich anschaut, ZSC, habe ich jetzt ein paar Mal gesehen, der letzte Match, hat gegen Freiburg zweimal müssen ins Penalty schießen, hat bei Ambri müssen in die Verlängerung, hat Biel geschlagen und man hat aber eigentlich immer, würde ich sagen, tatsächlich mehr vom Spiel gehabt. Der erste Freiburg-Match war der knappste gewesen. Es gelingt einem im Moment nicht so in den Flow hineinzukommen, den man eigentlich will. Oder? Also es ist extrem mühsam und es gibt immer den Rückschlag kommt zwungenermaßen. Ich weiss nicht, gut, wahrscheinlich könnte man es auf beide Richtungen drehen. Man könnte sagen, vielleicht hilft es, wenn man tatsächlich sich dann gegen so einen Gegner noch ein anderes Ziel setzt und vielleicht irgendwie physischer versucht zu sein. Wahrscheinlich ist es gleich immer noch zu zart, um sich jetzt da allzu fest einzulassen auf Scharmützel, mindestens bewusst. Ich könnte mir vorstellen, dass Unbewusstheit dann eben gleich noch die eine oder andere Rechnung off ist. Und wenn dann so, also der Barberio wird nicht spielen, das ist klar, und ist immer noch gesperrt. Wenn dann so ein Due oder wer auch immer kommt und noch einmal etwas bringt, mit dem kann natürlich Lausanne schon spielen, oder? Also ich glaube, da ist man beim ZSC dann sehr empfindlich. Und vielleicht ist das nachher der Schlüssel aus Lausanner Sicht, dass man gerade versucht, das noch einmal zu passieren. Ich unterstelle jetzt niemandem, dass er die Gegner verletzen will. Ich glaube, Marc Barberio kann man ihm unterstellen, dass er es am Schluss in Kauf genommen hat, mindestens. Wir wissen bis heute nicht, was dort Best Case gewesen wäre, wenn er hätte können bereichen, dass es irgendwie gut rausgekommen wäre. Mhm. Beim Duo auch. Gehst wahrscheinlich nicht ins Spiel mit der Intention, aber irgendwie schwierig sein und denen das Leben schwer machen. Ja. Ich bin gespannt, was passiert. Und ja. Am Schluss verstehe ich eben den Herrn Baltisberger schon, der findet, so, jetzt reicht es, jetzt müssen wir etwas tun.
Ja, und das hat er gemacht, weil eben die dritte Partei, die dritte Dimension, die wir da haben in dem Spiel, das sind die Schiedsrichter. Und die haben ganz schlecht ausgesehen in dem besagten Spiel. Also die werden auch das Auge drauf haben, dass da gar nichts mehr passiert. Nicht, dass man ihnen wieder vorwirft, dass sie durch ihre Untätigkeit und dadurch, dass sie die Szene nicht erkannt haben, die hätten es müssen erkennen. Rein aufgrund des Bewegungsablaufs von dem Foul Barberio Rowe, dass sie eben nachher den Vorwurf entgegennehmen müssen, dass sie da etwas verpasst haben. Das ist ja das, was die Schiedsrichter nicht wollen. Und dann sind Fehlentscheide, eine ganze Kette von Fehlentscheiden. Auch der Baltisberger, der ein bisschen etwas gemacht hat, der ist dann vom Eis geflogen, der Barberio hat weitergespielt.
Absurd. Also,
das war wirklich absurd gewesen. Darum werden auch die Schiedsrichter das Auge drauf haben, dass da möglichst nichts passiert und einfach alles vom Eis stellen. Dass es irgendwie nicht geradeaus fährt, sondern auch noch einmal nach links oder rechts schaut, wo der Gegner ist.
Okay,
das ist also wahrscheinlich bei so einem Spiel dann auch die richtige Entscheidung.
Eisig Besen wird dafür gehalten. Wenn wir schon gerade bei der Justiz sind, die kommt auch in der Deutschen Bundesliga zum Einsatz. Und zwar auf ganz unerwarteten Seiten und ganz knapp nicht mit dem Jugendstrafrecht. Am Wochenende war es ein Spitzenspiel gewesen. Borussia Dortmund gegen Bayern München. Mittlerweile haben sie wahrscheinlich einen mitbekommen. Die grosse Aufregerszene beim 3-2-Sieg von Bayern war der Penalty, den es gegeben hat, wo der Mats Hummels verursacht soll haben. Oder auch verursacht hat am Schluss, wo man sich dann streiten kann, Handspiel oder nicht. Und nach dem Match hat der Jude Bellingham, mittlerweile 18, Engländer und seit 2 Jahren in Dortmund, mal schnell erklärt, dass er es grundsätzlich seltsam fände, dass mit dem Felix Zweier in Schiedsrichter den Match pfeifen hätte, der ja schon mal nachweislich mindestens beteiligt war an verschobenen Spielen in Deutschland. Und alles, was er sagt, ist ja wahr. Jetzt gibt es aber offenbar eine Strafanzeige und Ärger und der ganze Fußball Deutschland diskutiert darüber. Dürfte Herr Bellingham das? Darf er, oder?
Im Prinzip.
Sicher?
Vielleicht nicht mit diesen Wort, ja.
Wieso?
Aber was ich mich frage, ist, darf der Schiedsrichterbeobachter Hase, der mir die Anzeige eingereicht hat, darf der das?
Das ist eine juristische Frage.
Das ist richtig.
Das müsste wahrscheinlich der Schiedsrichter Situation machen, oder?
Das machen, und was, also strafrechtlich, weiß ich nicht. Mir ist es nicht bewusst gewesen, dass der Zweier dort involviert war, weil das doch der Fall Heutzer, um den geht es.
Genau.
Anfangs 2000, ich glaube
2004.
Ja, ist mir nicht mehr bewusst gewesen. Ich erinnere mich daran, aber dass der Zweier dort mitgemacht hat, hätte ich nicht gewusst. Also es ist dann, glaube ich, Linienrichter war er gewesen.
Oder genau, das haben wir da damit zusammen, dass der DFB einen sehr grossen Aufwand betrieben hat, um im Felix Zweier seine Involvierung überhaupt unter dem Deckel zu behalten. Also das ist erst im Nachhinein rausgekommen überhaupt, zum Beispiel, dass man ihn auch gesperrt hat. Das ist nie kommuniziert worden offiziell. Das hat, glaube ich, Zeit, wenn ich mich nicht täusche, hat das Jahre später nachher aus einem Untersuchungsbericht und einem Urteil rausgenommen und können rauslesen. Also man hat dort den Felix Zweier versucht zu schützen. Ich kann nur mutmaßen, warum. Möglicherweise, weil er irgendwie zu der Aufklärung beigetragen hat. Wobei auch klar ist, dass er mindestens ein halbes Jahr lang nichts gesagt hat und mindestens kleine Beträge bekommen hat. Also man redet von 300 Euro, was jetzt nicht die Welt ist, aber am Schluss. Ja, ein Schiedsrichter sollte keine Rappen oder keinen Cent oder was auch immer annehmen, kein Bitcoin.
Ich glaube, da muss One-Strike Policy gelten. Also,
ja.
Als Schiedsrichter einmal so ein Vergehen, dann bist du raus, dann musst du raus sein. Mhm. Ob jetzt das im Profigeschäft ist oder im Amateurbereich, spielt eigentlich gar keine Rolle. Wie viel Geld das genommen hat, auch nicht. Also den Makel darfst du nicht geben als Schiedsrichter. Das ist eigentlich das, was das Schiedsrichterwesen ausmacht, unparteiisch sind, das kannst du nicht sein. Kannst auch nicht garantieren, wenn einmal geschmiert worden bist und das geschehen lassen hast und das nicht gemolden hast, dann bist du raus, dann musst du raus sein. Dadurch finde ich, hat der Bellingham absolut recht. Es ist einfach verrückt, dass ein 18-Jähriger das muss sagen.
Ja.
Nach so einem Spiel. Oder ich finde, das ist dann, entweder geht es oder es geht nicht, dann musst du nicht darauf warten, bis er einmal in einer Match eine Fehlentscheidung trifft. Das finde ich, das, was verwerflich ist. Im Prinzip hätte der DFB müssen dafür sorgen, dass der nie in die Lage geratet, nochmal der Adressat zu sein von diesen Vorwürfen. Darum hätte man ihn gar nicht mehr pfeifen lassen. Da bin ich völlig einverstanden. Mit dem Urs Meier, unserem
Schweizer Ex-Spitzenschiedsrichter.
Ja, lassen wir es mal bei dem. Ja, mehr muss man nicht sagen.
Das kann man, glaube ich, so sagen.
Vollkommen richtig, ja. Der darf gar nicht mehr vom Platz stehen.
Also das Erstaunliche, oder ich glaube das Offensichtliche, jetzt, was man aus dem herauslesen kann, ist einfach die extreme Macht, die im DFB gewisse Leute mindestens über Jahre hinweg hatten. Das ist ein ewiges Thema. Schiedsrichter, die gefördert worden sind, andere, die irgendwo an der Grenze zwischen Mobbing und Benachteiligung, also ich meine, es gibt Geschichten um Baba Krafati, bestens dokumentiert, irgendwie Bibiana Steinhaus, die jahrelang nicht befördert worden ist, obwohl sie eigentlich reif gewesen wäre. Jetzt die jüngste Beispiel um die Herren Gräfe und Eitekin, wo man dann auch nicht so gern gehabt hat, offenbar. Stattdessen eben die Felix Zweiers und Florian Stielers, die irgendwo gefördert werden, wo sogar die UEFA zum Beispiel gefunden hat, naja, die EM, da bieten wir lieber andere deutsche Schiedsrichter auf. Sehr von außen mindestens betrachtet, sehr viele Fragezeichen, die sich da stellen. Absolut. Dass nachher ein 18-jähriger Engländer kommt und im norwegischen Fernsehen noch, es ist ein Interview, Viaplay heissen die, glaube ich. Viaplay, gefährliches Halbwissen. Egal, hat auf jeden Fall der grosse Jan Age Fjørtoft, Ex-Eintracht Frankfurt-Legende, ist der Interviewer gewesen. Dass das irgendwie nachher dort rausrutscht und jetzt ganz Fußball Deutschland in Aufruhr ist, das ist eigentlich sehr erstaunlich. Also,
wie knapp nach dem Spiel war das Interview gewesen?
Ja, nicht lang, oder? Nicht also, lang. Ist noch, ist noch,
ja. Der ist 18, wie gesagt, der Bellingham. Der hat die Krise dort oder die Affäre Heutzer gar nicht mitgekriegt. Das muss ihm irgendeiner gesagt haben. Und zwar in der kürzesten Frist. Ich nehme nicht an, dass er mit dem Bewusstsein, außer man hat bei Dortmund schon vor dem Spiel über das geredet. Aber
also ich glaube, das ist in der Bundesliga ist doch das ein offenes Geheimnis. Und die Spieler reden doch über die Schiedsrichter.
Wenn das tatsächlich jedes Mal ein akutes Problem wäre, wenn der Zweier auftaucht, dann hätte man den wirklich schon längstens müssen aus dem Verkehr ziehen. Ich meine, das Problem beim DFB, das kennt man nicht nur auf der Ebene der Schiedsrichter. Der Verband ist ein Saustall, das hat man festgestellt, schon seit längerem mit dieser Affäre, mit Funktionären, die sich gegenseitig Böschchen zuschieben und spätestens seit der Keller hat müssen gehen, gut, der Feldtritt, den man nicht kann verzeihen. Mhm. Der hat mindestens einmal gemerkt, was da drinnen schief läuft. Funktionäre, die seit Jahren immer wieder dafür verantwortlich sind, dass Präsidenten scheiternd und nachher ihre Böschchen behalten. Ich glaube, dort wäre es dringend notwendig, dass man mal die Sache erfasst, um was es geht. Und das Problem ist überall das Gleiche, wenn Funktionäre am Werk sind. Wenn die quasi lebenslange Laufzeiten haben und nicht eine Beschränkung von 2-3 Jahren, dann werden sie zu Netzwerkern. Und das ist einfach verkehrt bei den Funktionären. Oder? Die werden nachher ihren Schöfli, Schöpfli zuschieben und schauen, dass die sie wieder bestätigen. Also das wird bei den Schiedsrichtern genau gleich laufen. Da muss man einfach mehr Wechsel haben im Personal und dafür sorgen, dass niemand abhängig sein kann von irgendjemandem. Und dann funktioniert es auch. Nur will man das nicht machen, weil die Funktionäre haben nur eins im Sinn, nämlich ihre Jobs zu behalten.
Jetzt Generalschelte. Am Schluss eben haben wir ja, also wahrscheinlich musst du so eine Struktur ja nicht gerade sprengen, aber mindestens mal überarbeiten in irgendeiner Form. Es gibt jetzt Bestrebungen, dass gewisse Sachen so besser werden. Ich bin sehr gespannt, ob das funktioniert. Das Gute ist jetzt, das Thema ist wieder auf dem Tapet. Und es ist international auf dem Tapet, dass es eben noch ein englischer Nationalspieler aufs Tapet gebracht hat, der wahrscheinlich perspektivisch auch noch das eine oder andere Mal wieder anspielen. Ich bin jetzt sehr gespannt, was da für Konsequenzen kommen. Weil eigentlich muss ja der DFB auch noch in irgendeiner Form kann nicht glücklich sein, wenn der eigene Schiedsrichter so angegangen wird. Obwohl er das selbstverständlich soll dürfen. Also meiner Meinung nach muss er das können sagen. Und es ist eben, wie ganz am Anfang gesagt, es ist nicht falsch. Das ist eigentlich das Erschütternde daran.
Ja, das muss man sich zuerst mal geben. Wenn man es nicht weiss und das liest, hat man das Gefühl, was ist mit dem jungen Mann los? Und nachher informiert man sich und sagt, er hat absolut recht.
Ja.
Und das ist ja das Erschütternde daran, dass er absolut recht hat. Und dass der DFB offenbar das erlaubt, dann muss auch der Mensch, der Zweier, vor sich selber schützen. Man sagt, hör mal, nein, das geht nicht mehr. Du hast einen Fehler gemacht, der nicht akzeptabel ist. Das ist nicht eine Fehlentscheidung gewesen, sondern du hast etwas Wesentliches falsch gemacht. Du hast nämlich deine Integrität selber sabotiert. Mhm. Wenn du die nicht mehr hast, dann bist du erledigt als Schiedsrichter. Das ist völlig klar. Also ich erwarte nicht, dass der noch weiter pfeift jetzt. Also wenn der DFB jetzt nicht reagiert, dann weiss ich nicht, was noch passieren muss.
Gut, der DFB muss, also nein, jetzt muss schnell weiter
pfeifen. Bei jedem Pfiff wird genau der Vorwurf wieder um die Ohren gehauen.
Ja, klar.
Das kannst du ja nicht lange aushalten.
Aber das ist ja nichts Neues. Das weiss man seit Jahren.
Ja, aber das hat man jetzt nicht...
17 also, Jahre her ist es, oder?
Ja, das ist in der letzten Zeit doch jetzt nicht pausenlos.
Nein, natürlich nicht. Man hat sich wie abgefunden damit. Der DFB hat irgendwie das geschafft, das mehr oder weniger unter den Teppich zu kehren. Durchschnittlich Fußballfan hat es nicht wirklich oder nicht genug interessiert. Und am Schluss, ja, jetzt stehen wir da. Aber nein, ich glaube nicht, dass der DFB, also außer der Druck wird es gross und er zieht sich von selber zurück. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man auf der Seite des DFB.
Also ihr erwartet, dass der auf dem Gang auf der Planken ist.
Oh Gott.
Und wir
gehen ich jetzt hoffe, metaphorisch. Endspurt, ja, zügig.
Endspurt.
Wir bleiben gerade in der Bundesliga. Am Wochenende Borussia Mönchengladbach mit dem gegenüber Dino Kessler durchaus nah und lieb. Ja, neuer Rekord aufgestellt. Zur Pause 6 gegen Goal, kassiert zu 0 gegen Freiburg. Am Schluss 6-0 verloren. Jetzt muss man gegen Leipzig. Und die Frage ist schon, überlebt Adi Hütter das mittelfristig als Trainer von Borussia Mönchengladbach?
Mittelfristig hoffe ich es zumindest, weil ich glaube nicht, dass der Hütter das Problem ist. Dort die Probleme haben, die sind anders gelagert und haben auch schon früher angefangen. Die Inkonstanz, die hat man schon eine Weile diese Saison, hat man gesehen, 5-0 gegen Bayern im Pokal, 0-6 gegen Freiburg. Was mir besonders wehtun hat, gegen die unsäglichen Kölner verloren. 1-4, das geht über auch das, oder? In dieser Woche 10 Gegengol. Ich glaube, da muss man mal über die Bücher bei der Mannschaft. Da muss irgendwo durch eine Selbstreinigung in der Mannschaft stattfinden. Ich glaube, da ist irgendetwas liegt dort im Argen. Mal die Hütte das festzumachen, das wäre viel zu einfach. Nächste Woche nennt es Samoritz. Wie oft gewinnt Lara, sie hat zwei
Nie Chancen. Zwei Super-G, jetzt ist sie ja sensationell auf den zweiten Platz gefahren, nachdem in der Abfahrt nichts gelaufen ist in Lake Louise. Jetzt muss sie reisen, immer noch schwer verkältet offenbar, vielleicht ist es ein bisschen besser geworden, aber mit der Reisestrapazen dem Ganzen drumherum, und bei der Lara ist immer ein bisschen Rummel. Nein, ich glaube, wenn man dann noch reinrechnet, dass Sofia Gocha sowieso gut drauf ist im Moment, die hat jetzt dreimal gewonnen, das Triple geschafft in Lake Louise, was jetzt noch nicht mehr gewonnen ist. Ich glaube, Seitzinger und Won sind die gewesen, die das von ihr anbekommen haben. Nein, ich glaube, Lara, Podestchancen ja, wahrscheinlich sogar gute Siege. Nein, kann ich mir nicht vorstellen. Siegen muss jemand, irgendwann, und wenn es nach Penaltyschiessen ist, am Samstag, Eishockey, eine Affische, die uns Traditionalisten das Herz höher schlagen. Bern gegen Davos. Wer gönnt denn dort?
Gerade konkrete so Fragen kann ich keine Floskeln anwenden, ein bisschen um den heißen
Nein, das ist Endspurt. Zack!
Bern im Penaltyschiessen von mir aus, aber ganz knapp. Davos mittlerweile die Mannschaft, die am wenigsten Gegengol kassiert in der Liga. Es ist erstaunlich, der Wandel. Bern hat sich auch gefallen. Ich glaube, das könnte ein ganz interessanter Match sein. Sie auch für Spezialisten vom ganz feinen taktischen Korsett, die das gern sehen.
Okay.
Also versuchen wir es mal so. Auf einem anderen Paket, nämlich auf dem Rasen, und vom FCZ haben wir es heute schon gehabt. Lausanne fordert der FCZ. Hat jemand schon einen grossen
ins Stauchler gebracht? Ja.
Droht das am FCZ?
Ja, natürlich. Selbstverständlich. Ja, also wenn man gegen Basel 1-1 hält und immer ein bisschen unangenehm ist, das Lausanne. Ich glaube, Zürich, entgegen dem, was unser geschätzter Freund und Kupferstecher Matthias Dubach ganz am Anfang von dieser Sendung gesagt hat, nein, wird es jetzt schwierig. Ich glaube, es gibt irgendwas so ein unappetitliches No-No. Weil man jetzt eben das Gefühl hat, ja, Luzern immer weggesteckt, jetzt gegen Lausanne auch. Ich glaube, Luzern ist im Moment so unterirdisch. Sie sind kein Gradmesser. Es gibt ein eckliges No-No.
Gut, ich nehme dich beim Wort, das werden wir überprüfen. Nächste Woche nicht, dann bist du nämlich in der Ferien.
Ja.
Ich muss noch.
Du hast keinen Tipp.
Auf die Suche nach Ersatz. Der FCZ gewinnt 2-0.
Okay.
Gut. Ich kläre es dann auf. Ich löse es auf. Wenn du wo bist? In New York nämlich.
Hoffentlich. Genau. In 24 Stunden sollte der Flieger gehen und wir legen heute an, dass es nicht irgendwie noch in letzter Sekunde irgendeinen Travel-Ban gibt, der mich auch noch betrifft. Das fände ich persönlich sehr schade.
Wäre schade.
Ja.
Wenn das ein bisschen mitkriegt. Längst geplante Reise und ja, voller Vorfreude erlebt. Ja,
ja es ist.
Darum, es muss eigentlich.
Also, ich kann fast nicht mehr an mich halten für euch.
Also, ich freue mich auch, weil du mir versprochen hast, dass du im Metz-Fanshop irgendetwas wirst besorgen. Ein Goodie für mich holen gehst. Wobei wir haben festgestellt, der Metz-Fanshop in Manhattan
ist seit zwei Jahren zu.
Der ist jetzt draußen im Cityfield.
Da gehe ich nicht an.
Queens.
Vielleicht,
eher nicht.
Gut. Vielleicht gibt es aus dem MLB, das ist irgendwie noch.
Ja.
Ein Shop, ich finde mir
einen Weg.
Ja, ein geschätzter Arbeitskollege von uns hat heute zum Mittag gefragt, Online-Shopping kennst du?
Ja.
Und dann müssen wir sagen, ja, Herr Kessler ist halt jetzt gerne noch traditionell.
Gut.
Wir danken fürs Zuhören.
Sehr gern.
Ja, schön, endlich lassest du mir mal zu. Und wir freuen uns, wenn der Herr Kessler mit bisher unbekanntem Ersatz nächste Woche der Laden schmeißt. Nachher gibt es uns noch eins bis Weihnachten. Nachher machen wir mal ein bisschen Ferien. 2-3 Wochen. Ist auch mal nötig.
Mal.
Ja.
Bleib
Ade, merci.